Ja, einen schönen guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, stelle mich kurz vor. Ich bin der Mann von der Beate Weber. Wir sind 33 Jahre verheiratet. Wir haben drei Kinder, wir haben drei Schwiegerkinder und wir haben drei Enkel. Gute Zwischenbilanz, oder? Ich bin der Vater vom Raphael, der hier in der Gemeinde ist, von der Janina, die gerade in der Kinderbetreuung ist, von Michi, den kennt er wahrscheinlich nicht so sehr, der ist in Bühl in der Gemeinde. Ich bin der Schwiegervater von der Esther Geiselhardt, also von der Tochter von Brigitte und Jochen, heißt natürlich jetzt Esther Weber. Und der Schwiegervater von der Alicia. Wo ist sie denn? Hab's gerade gesehen. Da hinten. Und ich bin der Opa von der Felina und vom Hans und vom Josef. Ja, und wir wohnen in Steinbach seit über 20 Jahren. Und wir gehen in die Brücke in Rastatt. Wir sind beide Lehrer, meine Frau und ich. Und wir haben vor 20 Jahren in Steinbach das Lehrer- und Erzieher-Ermutigungstreffen gegründet. Und wir dürfen am 23. Juli hier bei euch unser 20-jähriges Jubiläum feiern. Und dafür sind wir euch sehr dankbar. Ja, ich habe nur 30 Minuten, von daher möchte ich jetzt gleich zum Thema kommen. 30 Minuten ist knapp für mich, weil ich bin Lehrer. Lehrer können nur 45 Minuten. Also von daher, ich gebe mir jetzt alle Mühe. Und okay. Gott ist... Punkt, Punkt, Punkt. Was für ein Adjektiv, was für ein Eigenschaftswort würdet ihr da einsetzen? Ich setze jetzt heute Morgen, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, könnte ich euch ein bisschen kommen lassen, ich setze heute Morgen das Wort, das Adjektiv heilig ein. Die Bibel spricht ständig über Heiligkeit, mehr als über alle anderen Wesensmerkmale von Gott. Der Wortstamm im Alten Testament für heilig, Kadosch, und im Neuen Testament Hagios kommt über 1000 Mal vor. Gott stellt sich uns in der Bibel als der Heilige vor. Woran denken wir, wenn wir an den heiligen Gott denken? Welches Bild haben wir da vor Augen? Viele verbinden Heiligkeit eher mit Distanz und Strenge als mit Schönheit und liebevoller Nähe. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf eine spannende Reise. Okay, es gibt eine kurze Reise, aber eine spannende hoffentlich Reise in die Welt der Heiligkeit. Dorthin, wo unser Leben in Berührung kommt mit dem heiligen Gott und wo wir nicht nur heilig, sondern auch heil, glückselig und fruchtbar werden dürfen. Mein Thema heißt die Schönheit eines heiligen Lebens zusammen mit einem heiligen Gott. Ich habe 2 Punkte. Gott ist heilig und wir dürfen auch heilig sein. Erster Punkt. Und der 2. Punkt, was hat das praktisch mit meinem Alltag zu tun? Großes Thema für 30 Minuten, ich gebe es zu. Aber mein Ziel ist, euch Lust zu machen, diesen heiligen Gott mehr kennenzulernen, von ihm in seine Heiligkeit verwandelt, um umgestaltet zu werden. Wir haben ja den Mai, den Wonnemonat Mai. Es ist ja auch der Monat der Liebenden. Ich bin am 9. Mai geboren. Ich nehme das Gott persönlich. Erster Punkt. Gottes Heiligkeit ist sein wichtigstes Wesensmerkmal. Alles, was Gott sagt oder was er tut, ist heilig. Und heilig kann man übersetzen mit vollkommen. Heilig sein bedeutet, vollkommen zu sein. Und Gott möchte uns, seine Kinder, seine Braut, mit hineinnehmen in seine Vollkommenheit. Er möchte uns seine Vollkommenheit mehr und mehr, 3 Ausrufezeichen, schenken. 3 Ausrufezeichen. Es geht nicht um unsere Leistung, die wir bringen, um heilig zu werden. Das endet nur in pharisäerhafter Gesetzlichkeit und Scheinheiligkeit. Seid heilig, also seid vollkommen. Diesen Aufruf finden wir an vielen verschiedenen Stellen der Bibel. Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, könnte ich mit euch die Stellen durchgehen, von angefangen vom 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose bis hin zu 1. Petrus. Ich habe mich auf zwei Stellen beschränkt. Erste Stelle in Matthäus 5, 48 sagt Jesus mitten in der Bergpredigt: Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und er sagt in Johannes 17 in Bezug auf uns, seine Kinder, in Johannes 17, Vers 19: Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien. Es ist Teil des hohenpriesterlichen Gebets zum Vater kurz vor seiner Gefangennahme. Jesus proklamiert unsere Heiligkeit. Er will, dass wir an seiner Heiligkeit, an seiner Vollkommenheit, an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich sehe jetzt ganz viele Fragezeichen in euren Augen. Ich könnte jetzt einen Schluck Wasser gebrauchen, aber ich habe mein Glas vergessen. Ich habe es da hinten stehen auf meinem Stuhl. Fragezeichen wahrscheinlich, ja? Wie soll das gehen? Danke. Wie soll das gehen? Ist das nicht ein zu hoher Maßstab? Wenn ich so an die vergangene Woche denke. Wie kann ich vollkommen, wie kann ich heilig werden? Muss ich mich da nicht furchtbar anstrengen oder verbiegen? Meint Jesus wirklich, das kann ich in meiner eigenen Kraft erreichen? Nein, nein, nein. Es geht nicht, nochmal, damit er mich nicht falsch versteht, gleich am Anfang möchte ich das betonen, es geht nicht um unsere Leistung, die wir bringen, um heilig zu werden. Das endet in Gesetzlichkeit und Scheinheiligkeit. Wir dürfen diese Worte von Jesu als eine Verheißung sehen, die er erfüllen möchte, wenn wir es zulassen. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament wird deutlich, Heiligkeit kommt nur vom heiligen Gott selber her und nicht aus uns selbst. Vergiss deine eigenen Bemühungen aus dir selbst heraus. Wir haben eine Verantwortung für das, was wir tun und sagen, das stimmt, aber die Veränderung meines Herzens, das kommt von ihm. Wir sind eingeladen zu einer wunderbaren, vollkommenen Partnerschaft mit dem heiligen Gott. Zu einem Verliebtsein einer Braut, der Braut Christi. Und diese Liebe wird uns zu ihm hinziehen und ihm ähnlicher und schöner machen. Es geht um eine Verähnlichung durch Liebe. Und wir haben gesehen, Gottes wichtigstes Wesensmerkmal ist seine Heiligkeit. Und wenn wir Gemeinschaft mit ihm, dem Heiligen, voll haben wollen, dann müssen wir auch heilig sein. Und da wir das nicht selber können, hat er ein für alle Mal ein einmaliges und vollkommenes Opfer für uns gebracht. Das steht ganz ausführlich im Hebräerbrief, Kapitel 9 und 10. Zwei Verse daraus sollen reichen. Da heißt es nämlich: Wir sind geheiligt durch das ein und allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christus sind wir geheiligt. Und in Vers 10, Kapitel 10, Vers 14: Denn mit einem Opfer hat Gott uns für immer vollkommen gemacht. Da steht's. Gott will alles aus dem Weg räumen, was diese erfüllenden Liebe und Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen im Weg steht. Und deswegen schenkt er uns seine Heiligkeit in Jesus Christus. In Jesus Christus sind wir heilig und tadellos. Und ich möchte mit euch Epheser 1, Verse 3 bis 7 lesen. Wenn ihr selber eine Bibel habt, gebe ich euch kurz die Zeit, das aufzuschlagen. Epheser 1, Verse 3 bis 7, da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien in Liebe. Und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Eine wunderbare Stelle. Und diese Stelle bezeichnet unsere Stellung, die wir haben. Ja? Das ist unsere geschenkte Stellung als Kinder Gottes. Das haben wir geschenkt bekommen. Aber damit wir diese Stellung nicht erst im Himmel, sondern auch schon hier auf dieser Welt genießen können, soll unser Wandel sich dieser Stellung mehr und mehr angleichen. Und das nennt die Bibel Heiligung. Jagt dem Frieden mit allen Menschen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen und genießen wird. Ohne diese Heiligung, ohne dieses Streben danach aus Liebe zu ihm, bleiben wir weit, weit unter den Möglichkeiten, die wir haben. Der Heiligung nachjagen bedeutet, heil zu werden, ganz zu werden. Schon jetzt in diesem Leben an Leib und Seele. Ohne die Heiligung verlieren wir ganz, ganz viel Genuss der Gegenwart Gottes. Der Heiligkeit, dieser Heiligung nachjagen, bedeutet auch geistlich fruchtbar zu werden. In 1. Mose 17, 1 und 2 heißt es: Wandle beständig vor meinem Angesicht und sei ganz vollkommen. Und ich will dich sehr, sehr mehren. Ihr könnt zu Hause die Stellen nochmal nachlesen und darüber nachsinnen. Ich möchte jetzt zum praktischen Teil kommen mehr. Wie geht es praktisch, unsere Heiligung? Ich habe 3 Punkte, habe ich mir sagen lassen. Habt ihr oft auch hier. Jochen macht auch oft 3 Punkte. Sonja, glaube ich, auch. 1. Punkt. Raum geben. Im Psalm 46, 11 heißt es: Lass los und erkenne, dass ich Gott bin. Und dieses Wort, lass los, hebräisch Rapha, lass los, mach dich locker, werde leer. Seit Corona kennen wir ja Quarantänezeiten. Ich glaube, das ist eine Übungsphase für uns, leer zu werden, locker zu lassen, loszuwerden, vielleicht auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Eine Auszeit von 40 Tagen, Quarantäne auf Französisch heißt Quarantäne. Eine Anzahl von 40 Tagen, Quarante auf Französisch 40, Quarantäne. Jesus wurde vom Geist 40 Tage in die Wüste geführt. Mose verbringt 40 Tage auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes. Und als er zurückkommt, bringt er nicht nur die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, sondern sein Angesicht hat geglänzt. Sein Gesicht strahlte. Da muss ich an Psalm 34, 6 denken. Schaut auf ihn und euer Gesicht beginnt zu strahlen. Gott hat die Quarantäne, diese 40 Tage, sogar im Himmel, am Firmament, verewigt. Vielleicht habt ihr das noch nicht gewusst. 40 Tage lang ziehen sich die Plejaden, das ist ein wunderbares Sternengebilde, Sternenhaufen, im Frühjahr und im Herbst vom Nachthimmel zurück und werden unsichtbar. 40 Tage lang sieht man sie nicht. Zweimal im Jahr. Interessant, oder? Was für ein himmlisches Bild für eine 40-tägige Einkehrzeit. Eine Quarantänezeit. Und ich glaube, Gott möchte uns sagen, wir brauchen Zeiten des Rückzugs mit ihm alleine, um ihm Raum zu geben, damit er uns umgestalten kann, damit wir erstmal leer werden, Rafa, frei werden von dem ganzen Kram, der uns belästigt und füllt. 40 Tage Auszeit, das kann kaum jemand machen von uns. Ja? Nicht mal wir Lehrer, die wir 6 Wochen Ferien haben. 40 Tage am Stück geht wahrscheinlich nicht oder ganz schwer. Ich habe mal gerechnet. 40 Tage sind knapp 1000 Stunden. Verteilt aufs Jahr 2,5 Stunden am Tag. Das ist ein gutes Maß für mich in meiner jetzigen Lebensphase. Für eine junge Familie mit 2 kleinen Kindern und Beruf und Hausbau in der Raschauer des Lebens ist es natürlich, sieht es ganz natürlich ganz anders aus. Aber 2 Stunden am Tag, das sind so 10% der Zehnte meiner täglichen Zeit, das möchte ich Gott schenken. Das ist es mir wert. Das ist er mir wert. 2 Stunden entspannen, loslassen in seiner Gegenwart, das ist ein hohes Ziel, das weiß ich. Für einen Sportler, der hohe Ziele hat, ist es nicht besonders viel. Profis trainieren 4-6 Stunden am Tag und alle klopfen ihnen auf die Schulter und sagen, super, wenn wir 2 Stunden mit Jesus verbringen, heißt, was bist du für ein Faulenzer? Was meinst du, wie dich 2 Stunden in der Gegenwart Gottes verändern würden? Das wäre ein Experiment. Aber entspannt euch, Rafa. Entscheidend ist nicht die Zeit, sondern euer Herz. Wer liebt, sucht Gelegenheiten, Zeit zu verbringen mit dem Geliebten, oder? Wer liebt, findet Gelegenheiten, Zeit zu verbringen mit dem Geliebten. Wer liebt, ist sogar alle Zeit bei seinem Geliebten in Gedanken. Wer liebt, betet alle Zeit. Beten ist für Teresa von Avila, eine große Heilige des 16. Jahrhunderts, ich zitiere, ein Gespräch mit einem Freund, einem Geliebten, mit dem wir gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden und Zeit zu verbringen, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Das ist Beten. Wir müssen dabei nicht ständig Gebete herunterleiern, sagt sie ihren Mitschwestern. Es genügt daran zu denken, dass er mir nahe ist, dass er mich liebevoll anschaut. Bei allem, was du tust. Es genügt, sich seinen liebevollen Blick bewusst zu machen. Das heißt beten. Es geht um einen gegenseitigen Liebesblick zwischen Braut und Bräutigam, der sich im Genuss der Schönheit der Liebe ganz allmählich immer mehr vertieft. Was für ein schöner Satz, oder? Habe ich gestern gelesen. Ich lese es euch nochmal vor. Es geht um einen gegenseitigen Liebesblick zwischen Braut und Bräutigam, der sich im Genuss der Schönheit der Liebe ganz allmählich immer mehr vertieft. Und als Hilfe im Alltag, weil mein Alltag genauso stressig ist wie euer wahrscheinlich, habe ich mir seit vielen Jahren eine Uhr gekauft, die piepst in jeder Stunde, zu jeder vollen Stunde. Seit vielen Jahren schon. Und wenn ich mit meinem Enkel Hans zusammen bin, dann hört er das immer. Dann sagt er, Opa, piepst? Opa, Uhr piepst? Sag ich, ja, Uhr piepst. Und dann mache ich mir immer einen Spaß drauf und sage, der Opa piepst und der Hans, der pupst. Dann lachen wir immer zusammen. Und ich freue mich schon auf seine Frage, Opa, warum piepst deine Uhr jede Stunde? Ich freue mich eines Tages, ihm das erklären zu dürfen. Gott hat uns so geschaffen, mit ihm ständig Kontakt halten zu können. Ich möchte alle Zeit beten. Ich möchte alle Zeit seinen liebenden Blick spüren. Weil es nichts Schöneres gibt, als alle Zeit die Nähe meines geliebten Gottes zu erfahren. Und er ist da, wir merken es oft nur nicht. Vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die ich heute Morgen erlebt habe. Ich bin heute Morgen ein bisschen früher aufgestanden und dann bin ich noch zum Bäcker gelaufen. Und da ich ein bisschen früher dran war und der Bäcker erst um 8 aufmacht, das war erst 7:45, habe ich gedacht, ich laufe. Und als ich zum Bäcker gelaufen bin, finde ich, ich habe es mitgebracht, auf dem Boden vor mir 2 Münzen. 2,20 €. Ich habe es aufgehoben und habe gedacht, war so im Gespräch mit Jesus, habe gesagt, Jesus, ich hoffe, du bist heute bei mir. Ich bin ein bisschen aufgeregt, zum ersten Mal predigen, dann Concordia, hoffentlich versemmle ich das nicht. Und ich habe das so aufgehoben, 2,20. Und wisst ihr, was mir da sofort kam? Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Hartmut, ich bin nicht nur bei dir, ich bin in dir. Bleib cool, bleib gelassen. Rafa, ich mach das schon. Wisst ihr, Gott ist nicht abwesend. Er ist da, wir merken es noch nicht. Für jemand anderes wären die 2,20 €, oh, super, am 1. Mai kaufe ich mal ein Bier, ein zusätzliches. 2,20 €, das können Galater 2,20 sein. Für jemanden, der die Stimme Gottes hört und kennt, die Stimme des Vaters, der den Blick des Vaters immer auf sich spürt und spürt, dass da Gott da ist. Und wisst ihr, Verliebte brauchen kleine Zeichen, oder? So ein kleines SMS, ein WhatsApp, ein kleines Zettelchen hier, ein kleines Zettelchen da. Oh, Verliebte brauchen das und Verliebte bekommen das. Und wir bekommen das auch, weil Gott in uns verliebt ist und wir in ihn. Und wenn wir aufmerksam durch den Tag gehen, kriegen wir solche kleine Zeichen. Er liebt es, uns zu überraschen. Es fällt ihm immer was Neues ein. Erster Punkt, ja, Rafa, Quarantänezeiten. Schaff Raum für Begegnung mit dem heiligen Gott. Zweiter Punkt. Spiel nicht mit der Sünde, weil sie dir den Genuss an Gott schmälert. Spiel nicht mit der Sünde, weil sie dir den Genuss an Gott schmälert. Jetzt habe ich was dabei. Jeden Morgen, wenn ich so aufstehe, dann habe ich stille Zeit, mache mein erstes, was ich mache, ich habe so ein kleines Ritual. Ich mache meistens mein Handy an und lese erstmal die Losungen. Und wenn ich das mein Handy anschaue, dann ist es meistens so verfleckt. Ja, so jetzt schon wieder, ja, und so Flecken drauf und Fusseln und Brosamen und alles mögliche drauf. Und das Erste, was ich mache, ich nehme hier ein Fusseltuch, das ich bei mir habe, und ich mache das sauber. Richtig schön sauber. Und während ich das sauber mache, bete ich Jesus, genauso wie ich jetzt mein Handy schön mache und von allem Dreck und von allen Fusseln befreie, so bete ich dich, dass du meine Seele genauso schön und sauber machst. Ich möchte, dass keine Sündenfussel zwischen mir und dir steht. Dass nichts unsere Gemeinschaft hindert und stört. So mein erstes Ritual. Und wir denken oft, ach, ein bisschen Sünde, das macht doch nichts, oder? Machen doch alle. Aber wenn ich so an das Gleichnis denke vom Weinstock und die Reben, das kennt ihr ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wann nur fließt der Saft? Wenn die Weinrebe, die Rebe am Weinstock angedockt ist. Ein halber Zentimeter weg davon fließt nichts mehr. Es ist egal, ob du ein halber Zentimeter weg bist oder ein halber Meter. Es fließt kein Saft mehr. Ein bisschen Sünde kann ganz viel zerstören. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich euch eine krasse Geschichte erzählen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ich hoffe, ihr werdet es nie vergessen. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid eingeladen zu einem mehrgängigen Menü in einem französischen Drei-Sterne-Restaurant in Paris wegen mir, in einem Schloss, edles Ambiente, Kellner springen um dich herum. Unbezahlbar sowas. Ja, ich kenne das auch noch von Film und Fernsehen. Und dann geht's los. Zuerst kommt ein Amuse-Gueule. Das ist ein Gruß aus der Küche. Manchmal sogar zwei. Ja? Ein warmer und ein kalter Gruß aus der Küche. Ein raffiniertes Appetithäppchen. Oh, ich liebe das. Und dann geht's weiter. Dann kommt der nächste Gang. Dann kommt meistens ein delikates Süppchen. Ich liebe feines Süppchen. Morchelrahmsüppchen, Hummercremesüppchen, Spargelcremesüppchen. Okay, der Kellner kommt und serviert das Süppchen in einem edlen Porzellangeschirr. Ein silberner Deckel drauf, dass es heiß bleibt und damit die Vorfreude und Spannung und Überraschung noch größer wird. Was ist denn für ein Süppchen heute dran? Und dann kommt er zu uns, macht den Deckel hoch, alle zusammen, ja, die ganzen Ober machen das am Tisch, Deckel hoch, und dann stellt er dir das Süppchen auf den Tisch vor dich hin und kurz bevor er geht, spuckt er in die Suppe. Boah. Wie reagierst du? Sagst du, ach, hey, ich bin hier eingeladen, reg dich nicht so auf. Das bisschen Spucke macht doch nichts. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist nicht mal 1% der ganzen Suppe. Alles andere ist ja super. Rein damit. Das geht gar nicht, oder? Stell euch das mal vor. So von hinten rauf. So. So nur 1%. Das geht gar nicht. Das ganze liebevoll zubereitete Süppchen versaut. Und wisst ihr? Genauso empfindet es Gott, wenn wir mit Sünde spielen. Du spuckst ihm in den Tag. Du spuckst dir in die Suppe. Du spuckst in den wunderbaren Tag, den er für dich vorbereitet hat. Und für diese vielen schönen Sachen, die er vorbereitet hat, weil du es nicht mehr merkst. Weil du es nicht mehr genießen kannst. Weil das zerstört den Genuss an der liebevollen, köstlich wertvollen Gemeinschaft mit dem dreieinigen heiligen Gott. Da gibt's nur eins. Sündenfusseltuch. Ganz schnell. Dritter Punkt. Erster Punkt nochmal, Raum für Begegnung. Rafa, mach dich frei, mach dich locker, Quarantäne. Zweiter Punkt, spiel nicht mit der Sünde. Spuck dir nicht in den Tag in deine Suppe, weil es den Genuss an Gott schmälert. Und der dritte Punkt, ich habe noch 3 Minuten, schaffe ich gerade. Was passiert, wenn du eine rote Wollsocke und ein weißes T-Shirt zusammen in die Waschmaschine packst und dann die Waschmaschine auf Kochwaschgang stellst? Was passiert dann? Soll ich es euch zeigen? Nach 45 Minuten bekommst du eine rote Wollsocke und ein rosa T-Shirt. Das eine hat auf das andere abgefärbt. Es hat eine wunderbare Transformation stattgefunden. Genauso ist es mit der Zeit mit Gott. Unser Gott färbt ab. Und um heilig zu werden, müssen wir nichts weiter tun, als in den Armen des Heiligen liegen. Was haben die Socke und das T-Shirt gemacht? Sie haben 45 Minuten in heißer Liebe miteinander gekuschelt. Sie haben sich heiß und innig umarmt. Ist das schwer? Und genauso funktioniert es auch mit der Heiligung. Gottes Liebe ist heiß. Sie ist leidenschaftlich. Wir werfen uns in seine Arme und werden dort verwandelt in sein Bild. Unser Gott und seine heilige Wesensart färbt auf uns ab. Es geht gar nicht anders. Es passiert von ganz alleine. Es ist eine Verähnlichung aus Liebe. Transformation in sein heiliges Wesen, in seinen heiligen Armen. Und wisst ihr was? Dazu sind wir eingeladen. Dazu sind wir berufen. Gottes verändernde Nähe zu suchen. Nicht zuerst, um deine Fürbitteliste abzuliefern, nicht zuerst, um deine fromme To-Do-Liste abzuhaken. Ist alles gut und richtig zu seiner Zeit. Es hat alles seinen Platz und seine Berechtigung. Aber diesem heiligen, verliebten Gott ist viel wichtiger als Zeiten der Intimität mit dir allein. Das Sein in Gottes Nähe verändert uns, macht uns heilig. Und es steht wunderbar zusammengefasst in meinem Lieblingsvers des Neuen Testaments. Den lese ich zum Schluss mit euch. 2. Korinther 3,18. Das ist nichts anderes als das Bild mit der Socke und mit dem rosa T-Shirt. Da heißt es: Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Heiligkeit zu Heiligkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, Jesus, ich möchte beten für mich und für uns, dass wir uns alle mehr Zeit zu nehmen, um dich anzuschauen, mit aufgedecktem Angesicht, ohne Scham dürfen wir vor dich hinkommen, um dich anzuschauen und deinen Liebesblick zu spüren. Und so verwandelt zu werden in dein Bild, in das Bild, das du von uns hast, was du von uns siehst, wenn du uns anschaust als deinen Sohn. Wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Amen.